Wir waren, also wir nähern uns dem Höhepunkt und dem Endpunkt unseres kleinen Seminars und wir waren dort angekommen, wo Narada Muni die Yadavas befragt hatte und sie ihm sagten, er solle sich an Uddhava wenden, den persönlichen Begleiter und Ratgeber Krishnas. Narada Muni war daraufhin taumelnd und sich immer wieder verehrend durch die Straßen von Dwaraka gekommen, um die Residenz von Krishna aufzusuchen, wo auch Uddhava gegenwärtig war. Krishna hat ja 16.000 Paläste dort in Braj, sorry, in Dwaraka und ist in ihm gleichzeitig gegenwärtig, aber eben in einem Palast war Uddhava gegenwärtig. Und diesen Palast hat Narada Muni aufgesucht, nachdem er die Beschreibung von den übrigen Yadavas also angenommen hatte, die in dem Versammlungshaus in Dwaraka warteten, besorgt warteten, weil es schon wirklich an der Zeit war und Krishna noch immer nicht erschienen war, wie es eigentlich allmorgen war. Diesen Tag hatte Uddhava tatsächlich einen sehr, sehr, sehr gestörten Geist. Krishna war nämlich noch nicht aufgestanden, was sehr ungewöhnlich war. Krishna pflegte nämlich jeden Morgen ein Beispiel zu geben für das perfekte Vegetarierleben und früh aufzustehen, um dann zu meditieren über das Rama Gayatri Mantra und so weiter. Aber jene Nacht hatte diesen Morgen war Krishna noch immer in seinem Bett. Und das Schöne war, er hatte die Decke über seinen Kopf gezogen und unter der Decke bebte es. Krishna musste einen großen Kummer haben und weinte unter der Decke. Und Uddhava nun war sehr, sehr erstaunt. Krishna ist ja Satchitananda, ewiglich voller Glückseligkeit und Wissen. Warum weint er? Und warum ist es so schlimm, dass er nicht aus dem Bett herauskommt? Ich glaube, wenn man wirklich am Ende ist, dann kann man sich nur noch ins Bett legen und die Decke über den Kopf und einfach. Krishna hat ihm anscheinend diesen Zustand. Uddhava hatte also das Persönliche, er hatte versucht, Krishna zu wecken, aber er sagt, das ist jetzt besser, nicht zu stören. Und er war rausgegangen aus dem Schlafzimmer und war auf die Terrasse gegangen, wo einige Devotis gegenwärtig waren, nämlich zuerst Baladev, Devaki, Rohini, Rukmini, Satyabhama und andere führenden Königin, darunter auch die senile Mutter von Kamsa namens Padmavati. Die wird noch öfters auftreten und wir werden an einer Stelle werden wahrscheinlich einige von euch empört den Raum verlassen, wenn sie hören, was die senile Mutter von Kamsa über Krishna äußert. Ich muss euch ganz kurz, bevor wir in das Lila reingehen, diese Person vorstellen. Die senile Mutter von Kamsa hieß Padmavati. Sie war die Frau von Ugrasena gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert aus dem Krishna-Buch. Ugrasena war ja zunächst einmal in Mathura der Kaiser, als ihn sein Sohn Kamsa ihn einfach überworfen hat und ins Gefängnis geworfen war. Er hatte ein Plot gemacht, wie sagt man, einen Angriff auf die Krone und hatte seinen Vater einfach ins Gefängnis geworfen. Manchmal werdet ihr euch fragen, wie konnte ein so großer Devoten von Krishna, wie Ugrasena es war, einen so dämonischen Sohn wie Kamsa bekommen? Die Antwort ist einfach. Seine Frau Padmavati war eines Tages im Garten spazieren gegangen unter den Fruchtbäumen, als bei der Mauer, die den Garten von der Öffentlichkeit abschirmte, der Rakshasa, der Dämon Drumila vorbeiging. Drumila war ein bisschen höher gewachsen als normale Leute und konnte also jetzt über die Mauer schauen. Und als er die wunderschöne Frau von Ugrasena sah, Padmavati, verliebte er sich unsterblich. Da er die mystischen Verzauberungskünste konnte, hatte er bei sich einen Plan. Er nahm einfach die Form von Ugrasena an, eines normalen Sterblichen, und näherte sich Padmavati, sagte: Padmavati, der Zeitpunkt ist gut, der Garten ist super, die Sonne ist genau im richtigen Stand, jetzt will ein großes Kind kommen, lass uns gemeinsam uns auf den Garten niederlegen, So wurde dann von Drumilla, der die Form von Padmavatis Ehemann Ugrasena angenommen hatte, in sie hinein der dämonische Samen gestoßen, auf den der Kanzler geboren nahm. Das ist die Erklärung. Padmavati jedoch war wie jede Mama sehr angehaftet an ihren Sohn Kamsa, und ohne dass sie es wusste, wurde sie mehr und mehr in die Denkensweise von Kamsa gezogen. Nicht richtig, aber so ein bisschen aus Anhaftung. Und als Krishna Kamsa getötet hatte in Mathura und somit die Welt von einem schlimmen Stachel, der im Fleisch der Welt saß, befreit hatte, freuten sich alle Rishis und Heilige. Endlich ist dieser Kamsa befreit worden. Nur Padmavati schluchzte hemmungslos und weinte ihrem dämonischen Sohn Kamsa nach. Krishna musste persönlich zu ihr kommen und sie persönlich trösten und sagt: Es ist nicht so schlimm, weine nicht. Und in der Gegenwart von Krishna dann stellte sie ihr lautes Heulen ein. Krishna musste sie also selber trösten. So, gut, das zu Padmavati, weil ihr werdet euch wundern, was sie sagt. Also ist es wirklich, geht auf keine Devotee-Pizza rauf, was sie sagt. Es ist sehr, was sie sagen wird. So. All diese Persönlichkeiten, die nun auf der Terrasse waren, also Balaram, Devaki, Rohini, Rukmini, Satyabhava, all die führenden Königinnen von Krishna, waren in einem Zustand des vollkommenen Schocks. Denn Krishna kam nicht aus dem Bett hervor und war in einer riesen Trauer drin. Als sie nun Narada Muni sahen, der da die Terrasse kam und immer wieder stolperte vor Glückseligkeit: Wo ist Udhava? Ich muss Udhava sehen. War das eine einigermaßen schwierige Situation für sie. Sie hatten Narada Muni noch nie in so einem Zustand gesehen und brachten deswegen ihre Ehrbietung dar, als Narada Muni auf die Terrasse kam. Und Narada Muni brachte seine Ehrbietung zurück. Narada Muni sagte: Ich bettle euch alle an, gebt mir nur einen einzigen Staubkorn, der die Lotusfüße von Udhava berührt hat. Ich war in einer ganz anderen, Situation. Narada Muni total ekstatisch kommt hier rein und weiß noch gar nichts von Krishna, was mit Krishna irgendetwas Ungewöhnliches geschehen ist. Weder Brahma, Shiva, Lakshmi, Garuda noch Balaram oder ich selber sind Krishna so lieb wie Udhava. Als er Udhava das hörte, weinte er vor Schauern, umarmte Narada Munis Lotusfüße und verherrlichte alle Devotis. Dann sagte er: Ich bin sehr gefallen und ich bin sehr hilflos. Überleg dir, was du sagst, Narada Muni. Du sagst, dass ich Krishna sehr lieb bin. Aber vor kurzem hat mich Krishna nach Vrindavan geschickt, wo ich die Bewohner von Vrindavan sah, die Gopis. Da habe ich erstmal gesehen, wer Krishna lieb ist. Und meine Position wurde in den Staub geworfen. Ich habe bei den Gopis gesehen, was wirkliche Liebe für Krishna bedeutet. Als ich diese Liebe von den Raja Gopis sah, wurde ich in einen Ozean der Ekstase eingetaucht. Ich singe seit dem Zeitpunkt nur über diese Liebe. Und ich denke, dass ich selber so unbedeutend bin, dass mein Wunsch ist, Geburt zu nehmen in Vrindavan, und sei es nur als Unkraut. Wenn ich da nämlich bin, als Grashalm auf dem Boden von Vraj, dann werden die Gopis über mich rübergehen und der Staub von ihren Lotusfüßen wird auf meinen Körper kommen. Das soll meine nächste Geburt sein. Ich will jetzt nicht mehr länger über dieses Thema sprechen, über Vrindavan und die Gopis, denn Krishna ist äußerst bekümmert. Irgendwas ist mit Krishna los und ich habe Angst, dass wenn ich jetzt weiter spreche über Vrindavan, dass irgendwas Schlimmes passieren wird mit Krishna. Nun, Rohini, das ist eine Frau Vasudevs, die als Kansa seine Verfolgung anfing, nach Vrindavan gegangen ist. Rohini ist auch die Mutter von Balaram. Rohini hatte im Gegensatz zu den anderen Bewohnern von Dwaraka, also Devaki, Vasudev und die ganzen Königinnen von Krishna, die Kindheitsspiele von Krishna in Vrindavan gesehen, weil sie eben als Gast von Nanda Maharaj dort war. Und sie war dann, als Krishna von Vrindavan nach Mathura ging und später nach Dwaraka, mit Krishna gegangen und hatte in der Umgebung von Dwaraka für kurze Zeit die Spiele Krishnas in Vrindavan vergessen. Aber als Uddhava jetzt sich erinnerte daran, dass Krishna ihn einst nach Vrindavan geschickt hatte, wo er von den Gopis gelernt hat, was wirkliche Hingabe ist, wurde all diese Erinnerung in Rohinis Herzen wieder aufgerührt und zum Vorschein gebracht. Und Rohini sagt also, oh weh, die Vrajvasis, die Bewohner von Vrindavan, ertränken in dem Ozean der Trennung. Es scheint, dass sie bei lebendigem Leibe verbrennen und ihre Rufe nach Krishna, den sie so lieben, können Steine zum Schmelzen bringen und die harten Donnerblitze auflösen. Und dann erzählt Rohini, wie es dazu kam, dass Krishna, nachdem er in Mathura Kamsa getötet hatte, eben nicht wieder nach Vrindavan zurückging, sondern von Mathura, wie die Vrajvasis alleine ließ und nach Dwaraka umzog. Es wird jetzt sehr wichtig, dass ihr hier aufmerksam seid. Das ist ein bisschen kompliziert. Ihr wisst, als Krishna Kamsa befreit hatte, hatte Vasudev gefühlt, oh, wenn jetzt der wieder nach Vrindavan zurückgeht, dann werden wir niemals die Gemeinschaft von Krishna haben. Ich werde deswegen meinen Sohn Krishna zur Ausbildung schicken zu dem großen Lehrer Sandipani Muni. So, Krishna hatte denn bei Sandipani Muni in Avantipuri die 64 Künste gelernt und war von Sandipani Muni zurückgebracht worden nach Mathura, wo er ihn abgelieferte, sozusagen, fertig ausgebildet, das Sandipani Muni. Als Rohini erinnert sich jetzt, als Krishna endlich nach seiner Ausbildungszeit zurückkam, sagte ich Rohini zu ihm, die Vrajavasis können nicht mehr sprechen, sie können nicht essen, den ganzen Tag weinen sie nur nach dir. Sie werden es nicht überleben, wenn du nicht nach Vrindavan gehst. Aber Krishnas Herz wurde nicht erweicht, sagte Rohini. Er blieb in Mathura und schickte Uddhava, seinen Ratgeber, mit einer Botschaft nach Vrindavan. Die litten so schwer, die Vrajavasis. Putana kam nach Vrindavan, um Vrindavan zu überfallen. Keshi kam. Die kamen nur wegen Krishna und haben den Leuten da Angst und Schrecken eingesetzt. Die Vrajavasis haben sich niemals Sorgen für sich gemacht. Nur haben sie gedacht um Krishnas Wohlergehen. Aber Krishna hat sich überhaupt nicht erkenntlich gezeigt. Er ist einfach in Mathura geblieben und dann nach Vrindavan gegangen. Krishna muss ein hartes Herz haben, dass er nicht nach Vrindavan gegangen ist, zurückgekehrt ist. Daraufhin schaltet sich Padmavati ein. Jetzt wird's heavy. Aha, sagt Padmavati. Rohini, du willst Krishna nach Vrindavan zurückschicken? Hast du dir denn nicht überlegt, was die Leute von Vrindavan mit Krishna gemacht haben? Von, als er noch ein kleines Kind war, haben sie ihn zur Sklavenarbeit in den Wald geschickt, dass er dort die Kühe hütet. Das machen nur Sklaven. Krishna kriegte von ihnen nicht mal Schuhe. Deswegen musste er barfuß im Wald von Vrindavan gehen. Und dann haben sie Krishna nicht genug Milchprodukte gegeben, sodass Krishna so hungrig war, dass er aus Verzweiflung Milchprodukte geklaut hat aus den Häusern der Vrajavasis. Und jetzt willst du Krishna zurück nach Vrindavan schicken, wohin? Bist du denn von allen guten Geistern besessen? Rohini war so gestört, dass er diese milden Worte von Padmavati, die nichts, aber auch gar nichts von Vrajavava verstand, ignorierte. Ihr wisst, Krishna hat die Milchprodukte von den Vrindavan-Bewohnern gestohlen, nicht aus Hunger, sondern weil sie den ganzen Tag ihre Milchprodukte machten. Nur über eins meditierten, hoffentlich ist Govinda meine Milchprodukte. So hat Krishna sich erkenntlich gezeigt, indem er die genommen hat. Und Krishna hat sich auch keine Schuhe angezogen, als er in den Wald von Vrindavan ging, obwohl ihm Diamantenschuhe von Yashoda geopfert wurde, weil er sagte, ich will nicht mehr bessere Schuhe haben als meine Kälber. Und die Kälber gehen barfuß, dann gehe ich auch barfuß. Krishna liebt die Bewohner von Vrindavan so sehr, dass er auf seine Göttlichkeit verzichtet, um mit ihnen einen liebevollen, vertraulichen Austausch zu pflegen. Rohini erzählt jetzt weiter. Krishna hatte Kamsa getötet und hat sich dann zur Ruhe gelegt am Vishwamgat, wo auch einst Varaha sein Bad nahm. Dort wurde er von allen Devatas verehrt, die Blumen auf ihn warfen. Und bei dem Zeitpunkt denkt Krishna, glaube ich, nicht mehr an die Bewohner von Vrindavan und wie sehr sie sich um ihn kümmern. Nun, als sie das sagte, schaltete sich Rukmini ein. Rukmini ist eine Königin von Krishna in Vrindavan, in Dwarka, Entschuldigung, und sie lebt im Herz von Krishna. Sie ist Krishna sehr, sehr nah. Rukmini war sehr böse auf Rohini. Rohini, du sagst, Krishna sind die Bewohner von Vrindavan gleichgültig. Ich als seine erste Königin weiß, dass das nicht der Fall ist. Sehr oft kommt es vor, dass Krishna, der neben mir in der Nacht schläft, plötzlich laut ausruft, in seinem Schlafe, oh meine Kuhhirten, Jungen, oh Gopas, oh meine Kühe, oh Gopis, wo seid ihr? Und dann ist es so, dass Krishna im Schlafe noch schlafend plötzlich so tut, als hätte er eine Flöte und im Bett so tut, als würde er die Flöte spielen. So vertieft ist er in die Bewohner von Vrindavan, dass er sie nicht mal im Schlafe vergessen kann. Dann weint er auch manchmal in seinem Schlafe, indem er eine imaginäre Flöte, die gar nicht da ist, auf die Lippen tut und sagt, Mutter, gib mir Butter. Oh, Rate, oh, Lalita. Manchmal, und dann errötete Rukmini ein bisschen, zieht Krishna auch an meinem Sari, als wäre ich Chandravani. So, in diesem Augenblick, als Rukmini das erzählt, geschieht etwas in den inneren Seelen von Krishnas Palast. Es gibt ein gewisses Poltern und man hört ein lautes Aufschluchzen aus Krishnas Raum. Krishna hat also die ganze Zeit unter seiner Bettdecke zugehört, was die Votis da über seine Beziehung zu den Einwohnern von Vrindavan sagte. Aber er meldet sich noch nicht. Jetzt geht Rukmini weiter und sagt, letzte Nacht hatte Krishna solch einen Traum. Er ist noch nicht aufgestanden, weil er schluchzt mit bedecktem Kopf. Krishna hat noch nicht einmal seine Morgenpflichten ausgeführt. Und jetzt schaltet sich Satyabhama, eine andere Königin, ein, die nicht ganz so vertraut ist. Doch, sehr vertraut. Und sagt, du sagst, Rukmini, dass Krishna nur sich in der Nacht, im Schlafe, an die Bewohner von Vrindavan erinnert. Aber das ist überhaupt nicht so. Wir sind nur dem Namen nach seine Frauen. Wenn er wach ist, ruft er auch plötzlich in unserer Gegenwart, wo sind meine Kühe? Wo sind die Kuhhirtenjungen? Wo sind die Gopis? Ich würde alles geben, wenn ich in ihrer Gemeinschaft sein könnte. Wir nehmen an einer richtigen Diskussion teil. Ich glaube, ihr kriegt es schon mit. Hier schaltet sich Balaram ein und sagt, ich will auch etwas dazu sagen. Ich bin ja schließlich der Bruder. Ich stelle mich auf die Seite von Rohini und behaupte hier eindeutig, mein Bruder ist hartherzig, was die Bewohner von Vrindavan betrifft. Ich bin einmal für 14 Tage nach Vrindavan gegangen und habe den Bewohnern versprochen, ja, Krishna wird schon zurückkommen. Ich habe den Bewohnern von Vrindavan sogar dabei geholfen, extra Häuser zu bauen für Krishnas Rückkehr, sodass Krishna sich dort aufhalten könnte und dass für alles gesorgt werden würde. Als ich zurückkehrte, sagte ich zu Krishna, es ist höchste Eisenbahn, höchste Zeit. Es ist höchste Zeit, wenn du jetzt nicht zurückkommst nach Vrindavan und die Bewohner von Vrindavan ermutigst, die nur in der Hoffnung leben, dass die deinen Darshan wieder haben, dann werden sie sterben. Rette ihr Leben, sei ein bisschen einfühlsam. Krishna sagte, ja, ich werde gehen. Die Krishna-Chandra, der sagt dann auch immer, ja, mach. Und tut es dann nicht. Und so sagt auch Krishna, ja, ich werde gehen. Aber in seinem Herzen hat Krishna an ganz andere Sachen gedacht. Es heißt, man kann das Herz eines Menschen an seinen Handlungen erkennen. Balaram ist sehr logisch. Nun, Krishna hatte alles gehört. Und jetzt, als Balaram auch als hartherzig bezichtigt hat, dass er nicht nach Vrindavan gekommen ist, nahm er die Bette runter und kam in die Versammlung. Sein wunderschönes, mondähnliches Antlitz, seine strahlende Persönlichkeit war von ekstatischen Tränen gezeichnet. Er stand vor den Devotees und sagte, ja, es ist wahr, mein Herz ist hart wie ein Blitz. Sonst wäre mein Herz nämlich schon in zwei Teile zerbrochen. Aber weil ich so grausam bin, bin ich noch am Leben und habe die Brajvasis noch nicht besucht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Sagt mir, was ich tun soll in dieser Angelegenheit. So Devaki sagt, sie schaltet sich ein als Mutter. Sie hatte Angst, dass Krishna nach Vrindavan gehen würde. Sie hatte ja Krishna gleich nach ihrer Geburt sozusagen nach Vrindavan verloren. Nicht? Ihr wisst, Krishna war im Gefängnis von Kamsa geboren worden, wo seine beiden Eltern Devaki und Vasudev eingesperrt waren. Und Krishna hatte dann, erschien als Vishnu und hatte Vasudev gesagt, bring mich nach Vrindavan in Sicherheit vor Kamsa. Und so hatte Vasudev ihn gleich nach der Geburt nach Vrindavan gebracht, sodass Devaki und Vasudev nie seine Kindheitsspiele gesehen haben. So. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die meisten von euch haben ja noch nicht Kinder, aber die Kindheit, wenn die Kinder klein sind, dann sind sie am süßesten. Ne? Kann man sich bestimmt vorstellen, Darko als Kind. Sehr süß. Jetzt. So. Ne? Aber nicht so schlecht. So, Devaki hatte also eine Riesenangst, dass Krishna irgendwann wieder nach Vrindavan zurückgeht, weil sie wusste, und das wird ja auch klar hier aus der Diskussion, da ist eine unglaublich enge Beziehung zwischen Krishna und den Bewohnern von Vrindavan, die Vrajavasis. Und so sie sagt also, wir müssen das tun für die Vrajavasis, Krishna. Bitte gebe ihnen, was immer sie haben wollen. Jetzt schaltet sich wieder Padmavati ein. Padmavati macht sich Sorgen. Sie dachte, Krishna würde den Vrajavasis unter Umständen die gesamte Stadt von Dwaraka schenken. Und was würde dann aus ihrer Annehmlichkeit werden? Dann dachte er, dann werden die Vrajavasis hierher kommen und ganz Dwaraka in ein Kuhhirtendorf umwandeln. Mit Lehm und so weiter. Und was ist denn aus den Annehmlichkeiten, die ich mir auf meine alten Tage hier haben will? Und sie sagte, Krishna, jetzt wollen wir mal ganz, ganz genau das hier rauskalkulieren. Du hast genau für 11 Jahre und 8 Monate dich in Vrindavan aufgehalten und da die Besitztümer von Nanda Maharaj genossen. Du hast also eine Schuld von 11 Jahren und 8 Monate. Dafür hast du Essen. Ich gehe jetzt zu Ugrasena und veranlasse, das ist mein Sohn, der Kaiser von Dwaraka, und veranlasse ihn dazu, dass er die doppelte Summe von den Ausgaben, die Krishna in dieser Zeit gehabt hat bei den Vrajavasis, zurückbezahlt, sofort auf der Stelle. Und wenn Nanda Maharaj ein bisschen Ehrgefühl hat, dann wird er für die Sklavendienste, die Krishna ihm gegeben hat, ebenfalls ein bisschen zurückbezahlen. Aber wenn er kein Ehrgefühl hat, was ich vermute, dann soll er trotzdem die doppelte Summe der Ausgaben kriegen, aus der königlichen Schatzkammer. Padmavati. Die denkt also total auf der materiellen Ebene, wie ihr merkt. Krishna ignoriert Padmavati. Es ist so out of discussion, genau. Da kann man, was soll man da sagen? Die stört nur in Krishna. Das ist so, als wenn wir hier über Krishna sprechen und kommen die Gaggi Band, oder wie heißt die? Gurka Band, und sagt, wir wollen uns beteiligen an eurem Seminar. Wir spielen euch hier ein auf. Und es ihre Lieder. Das passt also überhaupt nicht. Krishna fragt also Uddhava, während er Padmavati ignoriert, was wollen die Vrajavasis von mir? Ich weiß, sie wollen nicht Mukti haben. Sie wollen keine materiellen Besitztümer. Was kann ich ihnen geben? Uddhava sagt, Krishna, in der Vergangenheit hast du Geschenke nach Vrindavan gegeben. Du hast auch ein Versprechen abgegeben. Du hast den Bewohnern von Vrindavan die dich begleitet hat nach Matura, gesagt, ich mache jetzt nur noch mal für ein paar Tage mein Business hier in Matura, ich befreie kurz Kamsa und einige Dämonen und dann komme ich mit euch zurück. Sie haben diese Geschenke, die du ihnen damals gegeben hast, als sie noch in Matura sind, angenommen und haben sich mit den Geschenken dekoriert, um dir eine Freude zu bereiten. Nicht, wenn man ein Geschenk hat, nimmt man es gleich an und wendet es an. Aber du bist niemals zurückgekommen nach dem Darwin. Das ist eine Tatsache. Du hast ein Versprechen nicht gebrochen. Stattdessen hast du mich geschickt mit einer philosophischen Botschaft. Du hast gesagt, in der Botschaft hieß es, meine lieben Gopis, genauso wie Erde, Wasser, Feuer und so weiter niemals von den Menschen getrennt sind in dieser materiellen Welt, die Elemente sind umgeben ihn ständig, so bin ich ständig mit euch zusammen. Versteht? Ich bin allgegenwärtige Überseele. Die Gopis hatten gesagt, das ist uns doch so egal, diese Philosophie. Wir wollen Krishna haben, mit dem wir spielen können. Wir wollen keine hohe, wir sind keine Gyanis, wir wollen keine hohe Philosophie von der Allgegenwart Gottes. Wir wollen unseren Gopal zurück. Als die Gopis diese Botschaft gehört hatten, dass du also immer mit ihnen zusammen bist, als Paramatma, wollten sie am liebsten sterben vor Verzweiflung. Doch eine Hoffnung hielt sie am Leben, nämlich dass du eines Tages zurückkehren würdest. Aber du bist nicht zurückgekommen. Frag doch Balaram. Balaram sagte, ja, du bist nicht zurückgekommen. Du hast es versprochen, aber du bist nicht zurückgekommen. So ist das nun mal. Da geht nicht vorbei. Devaki, Rukmini und die Königin fingen an diesem Punkt an zu weinen. Weil sie dachten, jetzt sind Rukmini und Balaram dabei, Krishna zu überzeugen, nach Vrindavan zurückzukehren. Krishna wird nach Vrindavan zurückkehren und niemals wieder in Dwaraka sein. Und Rukmini und, sind alles Dwarakavasis, Leute aus Vrindavan. Sie weinten. Und die Königin weinten. Krishna sah das und war in einem riesen Dilemma. Sollte er sein Versprechen einlösen, nach Vrindavan zu gehen und seine Devotees in Vrindavan zufriedenzustellen? Aber was würde dann mit den Devotees in Dwaraka sein, die so angehaftet an ihm waren? Das war ja auch ein Punkt. Was sollte Krishna machen in diesem Dilemma? Er beschloss, einen Brief nach Vrindavan zu schicken. Aber weil er so bewegt war und nicht selber schreiben konnte in diesem Augenblick, signalisierte er Uddhava, also Uddhava solle ein Stück Papier bringen und einen Schreiber und das Diktat entgegennehmen von dem Brief. Und Krishna fing an. Also ich werde bald nach Vrindavan kommen, nachdem ich hier ein paar Pflichten erfüllt habe. Uddhava, sagte Krishna, schön und gut, aber denk doch bitte nochmal nach. Sie wollen keinen Brief. Sie wollen dich haben. Zu diesem Zeitpunkt schaltete sich wieder Padmavati ein und sagte, seid ihr alle blind hier oder was? Könnt ihr nicht sehen, was hier vor sich geht? Uddhava und Devaki sind bestochen worden von den Brijbasis mit harter Währung, damit sie Krishna überreden, nach Vrindavan zurückzukehren. Sie haben nicht harte Währung, sie haben Ghee gekriegt, denn die sind so arm da. Und Joghurt und Milchsweets. Diese schurkischen Brajavasis wollen, dass Krishna zurückkommt und er dann wieder seine Sklavendienste in Vrindavan tut. Kühe hüten und so, sauber machen und so. Dass er wieder unmöglich. Seid ihr alle blind? Sehe ich als Einzige die Wahrheit hier? Jetzt wurde Rohini sehr, sehr zornig. Oh, Mutter von Kamsa! Sie wollen doch nur Krishna sehen. Ein Moment mit der Trennung von Krishna ist für die Vrijbasis stärker als ein Tausende von Jahren der Trennung von Krishna, von gewöhnlichen Menschen. Denk nur an die Gopis. Wenn die Gopis für die Zeitdauer, wo sie ihre Augen geblinkt haben, Krishna aus der Sicht verloren haben, haben sie den Schöpfer Brahma verflucht. Brahma, was bist du denn für ein Schöpfer? Du weißt nicht, wie man Augen schafft, die unablässig Krishna betrachten können. Lass uns mal kurz versuchen, uns zu bewusst zu werden über das Blinken unserer Augen. Dass wir, und vor allen Dingen uns bewusst zu werden, was wir uns dann entgeht, wenn die Augen blinken. Ich schaue jetzt mal aufeinander, Chaitanya. Habe ich geblinkt? Ich blinke, ne? Jetzt habe ich geblinkt. Ich muss sagen, ich habe nicht feststellen können, dass ich dich nicht gesehen habe. Also ich habe keine Trauer empfunden. Ehrlich, du nimmst das nicht persönlich, ne? Die Einwohner von Vrindavan, wenn die Krishna für die Dauer eines Blinkens nicht sehen, dann machen sie sich Sorgen. Es wird beschrieben, wenn die Kuhhirtenjungen mit Krishna durch den Wald gehen und es für eine kurze Zeit vorkommt, dass Krishna kurz hinter einem Baum verschwindet und gleich wieder sichtbar wird, dann bricht für sie das Universum zusammen. Wo ist Krishna? Und ja, da ist er ja. Und dann ist er, wo ist Krishna? Und dann ist er, ach, da ist er wieder. Die sind so angehaftet an Krishna, sagt Rukmini. Die wollen nicht irgendwas von Krishna, außer seine Gemeinschaft. Du verstehst nichts. O Mutter Kamsas. Sie sagt nicht Padmavati, sie sagt Mutter Kamsas, um auf den dämonischen Zusammenhang hinzuweisen, der hier besteht. Die dämonische Verbindung. So. Ja. Die Vrijvasis warten und warten und warten, bis sie irgendwo am Ende des Horizontes eine Staubwolke sehen und denken sie, das ist bestimmt Krishna, der da kommt und den Staub auf die Erde hat. Und jedes Mal, wenn es nur ein Wind war, der den Staub hochgeblasen hat, dann weinen sie wieder. Krishna ist noch nicht gekommen. Aber er wird sicherlich bald kommen. Ja. Wenn sie aus der Entfernung so etwas hören, wie eine Flöte, also wenn der Wind durch den Rohrschild bläst, dann gibt es diesen Klang. Hat sie schon mal Wind durch Rohrschild gehört? Wie eine Flöte. Krishna kommt, er spielt auf seine Flöte. Die haben es genau gehört. Wie kann Padmavati so dumm sein, dass sie denkt, Krishna würde ausgebeutet werden von seinen liebsten Devotees? Wie kann sie das denken? Was geht in dieser Frau vor? Ja. Dann spricht Rukmini über den Wald von Vrindavan. Er ist voller Seen. Es gibt schönen Sand dort, Blumen, gar keine Gefahren. Die Tiere laufen frei herum. Brahma, er hat dort Geburt genommen als Hügel in Vashana. Und Shiva hat, ist der Hügel wo? Nandagaon. Die großen Halbgötter wollen nur in Vrindavan bleiben. Es kommt vor, dass die Dämonen ganz kurz in Vrindavan erscheinen. Aber das machen sie nur, um das Lila zu verschönern. Padmavati ist jetzt total ärgerlich. Wenn das wahr ist, dass Vrindavan so idyllisch ist, wieso höre ich dann immer wieder, dass Tiere sterben dort? Das heißt doch, dass keiner sich um sie kümmert. Krishna hörte von der intensiven Schmerzen der Vrijvasis und sein Herz begann langsam Feuer zu fangen und sein Lotusgesicht vertrocknete. Er schaute auf Balaram, aber Balaram weinte auch. Die Tiere, die Bäume, die Sprösslinge, die Gopas, die Gopis, sie sterben, sagte Balaram. Sie sterben. Sie leben nur noch ein bisschen in der Hoffnung, dass du kommst. Frag mich jetzt nicht mehr weiter, sagte Balaram. Es ist zu schmerzlich für mich, dass du da nicht hingehst. Sanatan Goswami sagt, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als Krishna was dies vor, also geschah. Einige der Tiere und auch der Gopas ihren Körper bereits verlassen hatten, aus Trennungsgefühl von Krishna. Die waren dann in ihrem spirituellen Körper ins ewige Goloka Vrindavan zurückgekehrt. Also es war schon höchste Zeit. Dann sagte Balaram, ich will nur eine Sache noch sagen. Die Bewohner von Vrindavan denken inzwischen, dass du, Gopal, grausam bist, weil du das Gift, was in Kaliasee ist, gewesen war, neutralisiert hast, sodass sie sich jetzt nicht vergiften können. Das denken schon einige, denken wir. Und man kann sich nicht in der Yamuna ertrinken, weil die Yamuna aus Trennungsschmerz nur so ein kleines Gewässerchen ist. Und man kann sich auch nicht vom Govardhanberg mehr zu Tode stürzen, weil er so eingesunken ist, dass es gar nicht hoch genug ist. Sie denken, du hast Vrindavan entschärft von der Möglichkeit, den Tod zu finden, den erlösenden Tod. Manche der Vrishpasis haben seit der Zeit, wo du weggegangen bist, nichts mehr gegessen. Nur dein heiliger Name, den sie in einem Fort schenken, hält sie noch am Leben. Aber alles ist doch trocken und irgendwann wird ein Waldbrandfeuer, das Waldbrand der Trennung, kommen und ganz Vrindavan vernichten. Als Krishna das hörte, wurde er so gequält, dass er seine Arme um Balaram Schultern legen musste und weinte und weinte und weinte. Tränenströme kamen aus ihm hervor. Er rollte sich auf den Boden und schließlich verließ ihn das Bewusstsein. Daraufhin weinten die anderen Persönlichkeiten so laut, dass sie dass sie gesamt Dwaraka füllten. Die Bewohner von Dwaraka hatten noch niemals ein solches Weinen gehört. Und Ugrasena kam mit all seinen Ministern, sah, was da los war, weinte auch. Das Universum wurde gefüllt von Wein, bis schließlich der Schöpfer Brahma, der Krishnas Schmerz nicht mehr ertragen konnte, von dem Planeten runterkam und nach Dwaraka kam und sah, dass alles weinte. Als sie gehört hatten vor dem Trennungsschmerz der Vrindavan-Bewohner. Als Brahma sah, wie sein Vater, sein Guru, einfach auf dem Boden lag, war er so schockiert. Und schließlich rief er ganz laut zu Garuda, den gefiederten Träger von Vishnu. Garuda, komm, das geht jetzt nicht so weiter. Das ganze Universum bricht zusammen aufgrund der Liebe, die Krishna zu seinen Devotees hat. Ich habe eine Idee. Komm jetzt ganz schnell. Garuda weinte auch da und konnte überhaupt gar nicht hören. Und als Brahma ihn den Ruf, hopste er zu Brahma rüber. Was denn, sag schnell, wir müssen das machen. Ich weiß, sagte Brahma. Gute Idee, sagte Garuda. Und er nahm Krishna und Balaram auf seinen Rücken und breitete seine Macht vor den Schwingen aus und flog weg von diesem Ort des Leidens. Da machen wir jetzt 5 Minuten Pause, also eine 5 Minuten Pause. Denn jetzt wird es intensiv. Ihr wisst nicht, wohin Garuda Krishna und Balaram führt. Aber es musste sein. Es musste sein. So, wir werden, als er sah, wie sehr Krishna durch die Erinnerung an die Bewohner von Vrindavan berührt wurde, etwas gespürt. Krishna hatte schon die ganze Nacht in Gedanken an die Vrishpasis verbracht und die ganze Nacht in Vrishpasis gelebt. Aber jetzt war etwas geschehen, was noch nie geschehen war. Krishna hatte in der Öffentlichkeit darüber gesprochen. Und er war völlig behindert worden durch dieses Dilemma, auf der einen Seite gehen zu müssen und gehen zu wollen nach Vrindavan, aber auf der anderen Seite nicht zu können. Und Balarama hatte daraufhin zu Garuda gesagt, wir müssen Krishna ganz schnell von hier wegbringen. Und das hat Garuda dann auch gemacht. Er hat Krishna und Balaram auf den Rücken genommen, während Narada Muni ihm neugierig in der Luft gefolgt waren. Brahma hatte zu Garuda gesagt, es gibt hier in Vrindavan, in Dwaraka, beim Raivata-Hügel, eine Nachkonstruktion von Vrindavan. Nur Vrindavan. Was Vishvakarma für Krishna dort gebaut hat. Vishvakarma ist der Architekt der Halbgötter. Und Garuda flog genau dorthin. Und Brahma hatte verboten, dass andere mitkommen würden, sodass Krishna und Balaram alleine waren. Und Narada Muni konnte gerade sich verstecken in den hinteren Wolken, voller Freude sehen, was sich dort abspielte. Aber wie wir hören, sind Devaki und Padmavati und die Königin zu diesem versteckten Ort gekommen und hatten sich hinter den Bäumen versteckt. So, Garuda landete in Neu-Dwarka und platzierte ganz vorsichtig ganz vorsichtig Krishna und Balaram auf den Boden. Nach einer kurzen Zeit wachte Balaram auf, schaute sich um, alles sah genau aus wie in Vrindavan. Man sah genau diese Bäume, die Tamarindenbäume, die blütentragenden Chamäli-Bäume, diese Vrindavan, müsst ihr euch vorstellen, als man könnte sagen, ein Baumgarten, wo jede Baumsorte so verschiedene Früchte und vor allen Dingen auch Blüten trägt. Mit vielen Sprösslingen, die an den Bäumen hochklettern und auch Lauben bilden, in denen das göttliche Parada und Krishna sich treffen. So, Balaram war aufgewacht, hatte das gesehen, aber sofort verstanden, was der Plan Brahmas sein musste. Hatte sofort verstanden, dass dies die Nachbildung von Vrindavan ist, noch nicht das eigentliche Vrindavan. Hatte sich sofort Vishvakarma hatte arrangiert, dass das Kleidungsstücke und auch die Flöte war, sich sofort umgezogen und das Prinzengewand beiseite gelassen und den Gopavish, die Kleidung eines Kuhhirten angenommen, und er hat auch Krishna schnell, als er noch ohnmächtig war, umgezogen mit dem seltsamen Doki und dem Umhängetuch, und er hatte ihm vor allen Dingen eine Flöte in den Gürtel gesteckt. Als Krishna aufwachte, sah dadurch ein Kuhhirten hier und war total erleichtert. Dann sah er dort die Puppen von Nanda Maharaj und Yashoda. Er stand sofort auf und sagte, sorry Yashoda, ich habe ein bisschen lange geschlafen. Und das lag daran, dass ich einen ganz guten Traum hatte. Ich träumte, ich sei in einer Palaststadt gewesen. Ich hätte viele Diener gehabt. Ich hätte einen Berater gehabt. Deswegen habe ich so lange geschlafen. Es war ein sehr, sehr langer Traum. Aber ich bin jetzt wach, ich gehe gleich los. Und dann sah er, dass die Puppen, das waren so schöne Nachbildungen von Yashoda, nicht dachten. Und er dachte, wahrscheinlich sind sie besorgt, weil ich so lange geschlafen habe. Vishvakarma hatte Mutter Yashoda ein bisschen Butter in die Hand getan, mit Zucker, und Krishna ging dann lächelnd zu Yashoda und nahm sich die Butter weg und aß es und sagte, ich erzähle noch weitere Details vom Traum Balaram, ich gehe schon mal wegen den Kühen und geht weg. So, als Krishna ein bisschen weiter mit Balaram gegangen war, sah er dort Gopis, die Gopis stehen und auch Srimati Radharani. Und sofort ging Krishna zu Radharani und sagte, oh, ich bin so froh, dich zu sehen, aber ich habe jetzt leider keine Zeit, ich muss die Kühe suchen. Ja, die Kühe, die Jungen sind hier gerade, sind schon vorausgegangen und die warten auf uns. Wir treffen uns abends. Und dann sah er, dass Radharani nichts sagte und so dastand. Krishna dachte sich, Radharani weiß alles, was in meinem Geist vor sich geht. Sie wird wahrscheinlich wissen, dass ich diesen Traum gehabt habe, dass ich ein König in einer Stadt war und viele Königinnen geheiratet hat und jetzt ist sie böse auf mich deswegen. Aber das kriegen wir schon. Und sie sagte, du, ich hatte einen Traum bestimmt, aber das war ja nur ein Traum. Ich muss jetzt schnell weitergehen. Und dann war Krishna so froh. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man dort ist, wo man zu Hause ist, dann schaut man geht man überall hin und rennt überall hin, um das alles zu sehen, wie es noch ist. Krishna lief also überall hin, zog die Flöte aus dem Gürtel und spielte und tanzte total begeistert mit seiner Flöte durch den Wald von Neuvindavan. Es war alles perfekt eingerichtet von Vishvakarma. Dann sah er in der Ferne ein bisschen Wasser. Und er dachte, die Yamuna. Und holte inzwischen Balaram wieder ein. Balaram hatte sich ein bisschen getrennt, als Krishna zu den Gopis kam. Und lief zu der vermeintlichen Yamuna hin. Aber als er nahe kam, hörte er die großen Wellen der vermeintlichen Yamuna auf den Ufer krachen. Das war ein bisschen stark, dachte sich Krishna. Ein Fluss und eigentlich nur, halt nur kleine Wellen. Dann schaute er ein bisschen weiter und sah die Riesenpaläste von Dwaraka im Hintergrund. Schaute er zu Balaram und war ein bisschen unsicher. Balaram, was soll das denn? Das ist doch nicht, kann doch nicht Vrindavan sein? Das ist ja ein Ozean. Und da sind ja die Paläste. Oh, wo bin ich denn? Und langsam dämmerte in Krishna die Erkenntnis auf, dass er wahrscheinlich in Dwaraka war. Balaram nun war sehr, sehr intelligent. Balaram wusste, dass Krishna zwei Gründe hat zu erscheinen. Der erste Grund ist, seinen Devotis in Vrindavan Freude zu schenken, in Gokula. Deswegen heißt er auch Gokulananda, die Freude von Gokul. Und der zweite Grund von Krishnas Erscheinen ist was? In der Gita? Die Dämonen zu beseitigen, genau. So Balaram rief sofort auf zu Krishna. Mit Namen, die ihn daran erinnert sind, die Asurari und so, der Feind der Asuras. Krishna, folgendes, die Dämonen haben die ganze Welt übernommen und sie bedrohen die Devotis wie die Pandavas und so weiter. Du musst deine Mission erfüllen und die Welt von den Dämonen befreien. Das ist, was Krishna immer, worauf er immer anspielt und er sagt, das ist die Pflicht hier noch zur Anwesenheit. Und zum Glück wandelt sich Krishnas Mut. Er verlässt diese ganze Vrindavan-Stimmung und seine Sehnsucht mit dem liebevollen Austausch mit den Dämonen für einen kurzen Augenblick, wie wir sehen, und sagt, wo sind die Dämonen? Ich werde die Dämonen töten. Und guckt Krishna auf seine Flöte und lacht ein bisschen verunsichert. Denn das ist ja, diese Flöte lässt er in Vrindavan. Wenn er in Vrindavan verlässt, lässt er die Flöte da. Später hören wir, warum Krishna die Flöte in Vrindavan lässt. Und er ist also ganz in der Mut. Ich komme schon, wo sind die Feinde von von den Pandavas. Wer lässt sich denn von Uddhava, der dann auch langsam auftaucht und so weiter, wieder zurück in den Palast bringen und setzt sich auf den Thron von Dwaraka, denkt an seine Mission. Dann fragt der Uddhava, waren irgendwelche Königinnen dabei, als sie gesehen hatten, wie ich in das Vrindavan-Lila einging? Was haben sie gedacht? Ja, sagt Uddhava, die waren alle da und fanden das alle gut, wie du dich total verlierst in deine Zuneigung zu Yashoda und den Gopis und den Gopas, und sie sahen, dass dein Herz wirklich nur in Vrindavan ist. Ja, mit der Ausnahme von Satyabhama. Sie ist beleidigt und hat sich in den Saal des Kummers verzogen. Denn sie ist neidisch auf die Bewohner von Vrindavan, dass die dein Herz haben und nicht sie. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Große Königspaläste haben alle eine Schmollkammer, wo sich die Königin zum Schmollen begeben kann. Ich weiß nicht, ihr seid ja Hauselter und wisst, dass eure Frau manchmal schmollt. Und dazu sollte ein extra Raum da sein. Der Schmollraum. Den kann man da, können die, meinte sie, da mental sein und niemanden stören. Und dann kommen sie raus und so weiter. Ich glaube, für die Männer müsste im Kali Yuga auch ein Schmollraum angelegt werden. Ne? Da schmollt man einfach nur. Es ist so ein Raum, wo ganz leer ist, nichts ist, einfach stur, und da kann man dann so sitzen und einfach schmollen. So, Satyabhama war im Schmollraum, zum Schmollen. Krishna sagte, bring die Tochter. Aber das, ich muss sagen, Satyabhama nimmt diese Mut, so eine etwas kritische Mut ein, nur um Krishna Freude zu bereiten. Und so sagte dann Krishna, bring diese Tochter von Satrajit, womit Krishna auf ihren etwas diplomatischen und etwas nicht so okayen Vater hinwies. Und ich möchte jetzt über mein Herz sprechen. Und dann fängt Krishna an zu sprechen. Und das ist jetzt der Höhepunkt. Satyabhama kommt dann von ihren vielen Dienerinnen begleitet in den Königspalast von Krishna. Und Krishna sagt zu ihr, O Satyajiti, genauso wie du zornig warst, als ich den Parijata-Baum für Rukmini von dem himmlischen Planeten gebracht habe, bist du nun zornig, dass du siehst, dass ich eine so intensive Liebe zu den Bewohnern von Vrindavan habe. Aber ich möchte dir und euch allen etwas erklären. Wenn ich jemals denken würde, oder wenn ich Vertrauen darin hätte, dass die Bewohner von Vrindavan einen Nutzen haben würden, indem ich zu ihnen komme, würde ich hier alles aufgeben. Würde alle meine Königinnen aufgeben, meine Paläste, ganz Dwaraka, und wieder zurück nach Vrindavan gehen, um den Vrajabhasis zu erfreuen. Das erkläre ich ganz ehrlich. Aber ich bin nicht in der Lage, die Liebe, die die Vrajabhasis für mich empfinden, von meiner Seite aus zu erwidern. Selbst dann, wenn ich nach Vrindavan zurückkehren würde, würde die Trennungsschmerzen der Bewohner von Vrindavan nicht vorbeigehen. Aus drei Gründen. Der erste Grund ist, wenn die Bewohner von Vrindavan mich sehen würden, würden sie noch nicht sofort besänftigt sein. Krishna gibt ein Beispiel. Es ist wie ein hungriger Mann, der, sagen wir mal, ein Jahr lang gehungert hat. Den kann man nicht eine Mahlzeit vorsetzen und dann ist alles wieder okay. Der muss richtig hochgepäppelt werden, sagt man. Nicht? So, wie viel schätzt man? 3 Monate? 6 Monate? Nicht? Muss der regelmäßig essen, sodass sich all seine Zellen langsam wieder entwickeln können. Die Bewohner von Vrindavan müssten also für lange Zeit mit mir spielen. Also das Lila ausführen, nicht spielen, das Lila ausführen. Und die, weil es ist meine Aufgabe, die Dämonen von der Welt zu vertreiben. Deswegen bin ich erschienen. Ich muss das machen. Das wird in allen Dharma-Shastras gesagt. Der zweite Grund ist, ich habe die Angst, wenn ich jetzt nach Vrindavan gehen würde, würden die Bewohner von Vrindavan immer in der Angst leben, dass ich wieder sie verlassen würde. Und so würde ich ihre Anxiety verdoppeln durch mein Kommen. Versteht ihr Krishnas Logik? Und mein dritter Grund ist, ihr Feuer der Trennung ist so intensiv wie das Feuer zur Zeit der Schöpfung. Wenn man in ein riesen Ölfeuer ein paar Spritzen Wasser gibt, dann pufft das nur. Und das Feuer wütet weiter. So ist es auch, wenn ich nach Vrindavan kommen würde. Sie sind so in Ekstase und Liebe, dass das Feuer nur noch wilder wird. Aber in ihrer Trennung von mir erfahren die Bewohner von Vrindavan die größten Ekstasen. Wenn sie irgendwo ein bisschen Dunkelheit sehen, dann umarmen sie die Dunkelheit. Können Sie mir vorstellen, wenn die Bewohner von Vrindavan Miriams und Chitras Pullover sehen würden, würden sie euch umarmen. Weil sie denken, das würde sie an Krishna erinnern. Ja? So ist das mit ihm. Oder auch deine schwarze Jacke, Markus, die sie auch erinnert, würde sie auch an Krishna erinnern. Es ist nicht so, dass ich undankbar bin. Aber ich kann ihr nicht helfen. Natürlich, was Krishna hier implizit ausdrückt, implizit ist etwas, was nicht direkt erwähnt wird, dass durch diese Liebe, die die Einwohner von Vrindavan haben, die immer mit Krishna zusammen sind. Ne? Also ihr erinnert euch an die Ausführung, die ihr zu dem Thema gehört habt, oder Christoph? Ja. Dann sagt Krishna weiter, als ich in Vrindavan war, war ich so angezogen zu jedem einzelnen der Bewohner von Vrindavan, dass ich gar nicht bemerkte, wie die Tage und Nächte verstrichen. Kennt ihr das, wenn man so glücklich ist und nicht merkt, ob es Tag oder Nacht ist, ob schon Zeit vergangen ist oder noch gar keine Zeit? Ich fühlte mich so glücklich. Ich war die ganze Zeit so glücklich, dass ich das Töten der Dämonen und das Heben des Govardhana-Hügels und das Bezwingen und Vertreiben der Kalierschlange überhaupt nicht wahr nahm als irgendwas Schwieriges. Es war so wie ein entzückendes Spiel mit Puppen. Ich war so glücklich in Vrindavan. Wenn immer die Halbgötter kamen, um mich zu lobpreisen und Hymnen mir darzubringen, habe ich das als eine notwendige Störung angesehen, weil ich konnte sie ja nicht wegschicken, das sind schließlich meine Diener, die das Universum versammeln. Eine notwendige Störung. Ich wollte im Grunde nur weiterspielen mit meinen Freunden. Meine Flöte, die ich in Vrindavan habe, hört Königin und hört meine Devotees, meine Flöte, die erzeugt immer genau das Gegenteil. Was oben wird, wird unten, was sich bewegt, wird bewegungsunfähig und so weiter und so fort. Also es ist immer alles, es wird das Gegenteil erzeugt. Die Halbgötter zum Beispiel, die oben in den Wolken standen, wenn sie den Ton meiner Flöte hörten, sind sie heruntergekommen auf die Erde, um ihre Ehrbietung zu machen. Wenn die ruhelosen Tiere meine Flöte hörten, sind sie still geworden und standen wie Statuen da. Auch die Flüsse, wie die Yamuna, wenn sie meine Flöte hörten, sind die Wellen wieder rückwärts geflossen in die andere Richtung. Meine Flöte erzeugt immer genau das Gegenteil. Aber in Dwaraka bin ich zu beschämt, um sie zu spielen. Warum? Weil hier niemand Wertschätzung für mein Flötenspiel hat. Ich kann in Dwaraka gar nicht offen über meine wunderschönen Vrindavan-Spiele sprechen, weil hier alle nur so an den äußeren Aspekten, den Reichtum und so weiter interessiert sind. So, Uddhava merkt, jetzt kommt Krishna schon wieder in die Vrindavan-Stimmung rein. Mit gewaltigen Meilenschritten geht Krishna wieder in die Vrindavan-Stimmung. Und gleich geht es wieder los, dass er sich sehnt nach den Bewohnern von Vrindavan, dass er sich nicht mehr an sich halten kann, dass Brahma wieder irgendwas machen muss, damit das ganze Universum nicht zusammenbricht, wenn Krishna zusammenbricht. Und Uddhava ist aber sehr intelligent. Er sagt, ganz kleine Sekunde. Er hat dann dafür gesorgt, dass die Königin alle ihre Ehrbietung machen, damit Krishna die Königin bemerkt und jetzt nicht einfach weiter und weiter redet. Er hat dann gesagt, er hat dann Devaki und Rohini gesucht, die zwischenzeitlich was gekocht haben. Und Devaki und Rohini kamen rein mit großen Tellern vom Prasadam. Und Balaram, der als Krishna über Vrindavan sprach, ein Bad nahm, er hatte ja, das war ja so aufregend, diese Sache mit Neu-Vrindavan, wo die alle am Boden gefallen waren, aber ganz sogar, er hatte den Bad genommen. Balaram kam auch durch die Tür rein und als Krishna sah, die Königin sind da, Rukmini und Devaki mit den Tellern sind da, Balaram, sein Bruder, ist da, hat er sich wieder zurückgezogen und ist nicht so tief in der, reden wir von was anderem. Er ist in ein anderes Thema reingegangen. Uddhava sagte auch zu Krishna, Krishna, du hast ja noch gar nicht gesehen, wir haben ein Gast, wenn ich sehen will. Siehst du nicht, Narada Muni ist an der Tür. Und Narada Muni war an der war tatsächlich zur Tür gekommen, um zu sehen, wie das ausgeht. Und er hat sich wirklich, wurde wirklich klar, Krishnas liebste Devotis sind die Bewohner von Vrindavan und von ihnen allen die Gopis. Und Krishna fühlte sich, Narada Muni fühlte sich ein bisschen beschämt, weil er ja diese ganze, das ganze Lila ausgelöst hatte. Ihr erinnert euch, er hatte gefragt, wer ist der liebste Devoti, und Uddhava hatte dann über Vrindavan gesprochen, dann kamen alle und machten ihre Kommentare und Krishna hörte das unter der Bettdecke und war schon ohnehin in Gefahr, in die Vrindavan-Stimmung zu kommen, und ist jetzt also dann wegen Narada Muni zu dieser Diskussion übergegangen und ist dann also alles so schwierig geworden. So, als Krishna das sah, dass Narada Muni da war, ging er sofort zur Tür und holte Narada Muni herein. Und er sagte, tut mir leid, aber reine Liebe bringt ein Feuer des Leides mit sich, wenn es Trennung gibt. Verstehe aber bitte, das Glück, was ich in der Trennung von meinen Devotis spüre und was auch die Devotis in Trennung von mir spüren, ist tausendmal größer als das Glück des Treffens. Ich muss dir sagen, ich bin total dankbar dafür, dass du durch deine Worte und durch dein Suchen diese Geheimnisse zum Vorschein gebracht hast, über die ich normalerweise geschwiegen habe. Dann sagt er Narada Muni, bitte mich jetzt um eine Segnung. Krishna sagt zu Narada Muni, bitte segne mich jetzt um, bitte mich um eine Segnung. Narada Muni fängt an zu tanzen und in Ekstase zu chanten und singt die heiligen Namen von Krishna in Vrindavan. Wiederholt, bitte. Gokula Mahotsava.
Gokula Mahotsava.
Heißt die Feier von Gokula. Yashoda Nandan.
Yashoda Nandan.
Nanda Kumar.
Nanda Kumar.
Gopi Gopi Jana Priya.
Gopi Gopi Jana Priya.
Gopi Gana.
Gopi Gana.
Manohara.
Manohara.
Putana Mochana.
Putana Mochana.
Vrindavan Chandra.
Vrindavan Chandra.
Rasa Bihari.
Rasa Bihari.
Giridhari.
Giridhari,
Gopakumar,
Gopakumar,
Gopakishore,
Gopakishore,
Gopinath.
Gopinath.
Alles Namen von Krishna, die sich auf die Gopis beziehen, auf Yashoda, Nanda Maharaj, auf den Yamuna-Fluss, auf Vrindavan. Und das sind die liebsten Namen von Krishna, weil Krishna sich so erinnert fühlt. Ist nicht so, wenn wir, geht uns das nicht auch so, wenn uns jemand sagen wir mal, wir mögen gerne so und so, wenn man sagt zu uns, oh Freund von Krishna Das, und wir mögen Krishna, dann sind wir sofort, ach, das ist ein guter Name für mich. Ja, ich sehe mich als Freund von Krishna Das an. Narada Muni sagt, zunächst einmal, bevor ich dich um eine Segnung frage, bitte erkläre mir etwas. Jeden Devoti, den ich besucht habe, haben alle eine außergewöhnliche Barmherzigkeit von dir bekommen. Das war der Brahmana in Prayag, ihr könnt in Erinnerung mal mitgehen, der König der südlichen Provinzen, Indra, Brahma, Shiva, Prahlad, Hanuman, die Pandavas und die Yadavas. Jeder Devoti hat so viel Barmherzigkeit von dir bekommen. Jeder hat die Vollkommenheit erreicht. Kannst du das bitte noch erklären? Krishna sagt, das erkläre ich gleich. Aber erstmal frag mich um eine Segnung. Narada Muni sagt, gut, dann, und diese Segnung wird jetzt erklären, was seine Frage ist. Das ist sehr verschickt. Dann möchte ich, dass niemand genug bekommt von deiner Barmherzigkeit, von deinem Bhakti-Yoga und von reiner Liebe zu dir. Ich möchte, dass niemand genug bekommt. Erinnert euch, vorher hat er gefragt, was ist mit diesen Devotees, die so viel außergewöhnliche Barmherzigkeit haben. Die haben doch alle die Vollkommenheit erreicht, oder? Und jetzt sagt er, niemand sollte genug bekommen von deiner Barmherzigkeit. Dieser Segenswunsch bezieht sich auf, wie alle anderen Segenswünsche, auf andere Devotees. Guck mal, wenn ein Devotee von Krishna die geboten wird, frag du mich mal um eine Segnung, sagt der Devotee, nicht gib mir dies, gib mir das, sondern gib den anderen dies und gib den anderen das. Wie Prabhupada hat immer für jeden seiner Schüler gebetet. So, ein Devoti braucht auf der Anfangsstufe unbedingt viel Barmherzigkeit von Krishna, damit man mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienst beginnen kann. Das sind wir alle. Wir brauchen einfach die Mercy, damit wir die Kraft haben, ordentlich loszulegen. Wenn man dann Sadhana tut, das tun einige von uns auch, dann braucht man Bhakti-Yoga. Das heißt, die Gelegenheit, seinen persönlichen Bhajan für Krishna zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte euch daran erinnern, ihr seid zum Teil in unserer wunderbaren Institution ISKCON. Wunderbar mit all ihren Schwierigkeiten, die sie in den Entwicklungsphasen hatte, aber trotzdem wunderbar. Ihr müsst unbedingt Acht darauf geben, dass ihr Zeit habt für euren persönlichen Bhajan. Nicht einfach nur sich zu verbreiten in tausend Pflichten für die Welt. Ihr müsst auch ganz persönlich Krishna verehren. Das sagt Sanatana Goswami. Also ein Sadhaka braucht Bhakti-Yoga, dass er persönlich Bhakti-Yoga ausführt und nicht nur darüber spricht und predigt oder davon weiß. Und auf der letzten Stufe braucht man reine Liebe für Krishna. Ein reifer Devotee wird getrieben von dem Verlangen, Krishna Prema oder Liebe zu Krishna zu verspüren. So, diese drei Dinge, die Barmherzigkeit, die Ausübung des Bhakti-Yogas, reine Liebe, sagt Narada Muni, bitte lieber Krishna, dass man niemals genug von dem bekommt. Daraufhin fragt Krishna Narada Muni, was ist denn das für eine Segnung? Es ist doch die Natur meiner Barmherzigkeit. Je mehr man Barmherzigkeit von mir kriegt, desto mehr möchte man noch Barmherzigkeit haben. Ja, nicht, dass man sagt, Krishna, jetzt habe ich genug, wie von der wie von einer Zubereitung, die man zu sich genommen hat, wo man sagt, habe ich 2 Kilo davon gegessen, das reicht eben für heute. Es ist ja nicht so mit Krishna, sondern man will ja von Natur aus mehr und mehr haben. Und dann spricht Krishna über all diese Devotis, die Narada Muni getroffen hat, die Krishna, wovon Krishna natürlich weiß. Er sagt, alle diese Persönlichkeiten sind Empfänger meiner Barmherzigkeit. Jeder einzelne dieser Devotis ist in der Lage, das ganze Universum zu befreien. Das ganze Universum. Aber es gibt in der Bhakti Stufen der Vollkommenheit. Es gibt vollkommen, vollkommener und noch vollkommener. Es ist alles vollkommen, aber es gibt Stufen. Manche meiner Devotees sind Karma Mishra Bhaktis. Sie tun Service, aber haben noch etwas Wunsch für den Eigennutzen. Ich glaube, wir haben auch ein paar Karma Mishra Bhaktis hier unter uns. Andere Devotees von mir sind Jnana Mishra Bhaktis. Sie tun Service für mich, aber haben den Wunsch, befreit zu werden vom materiellen Dasein. Und dann gibt es die Devotees in den unterschiedlichen Rasas, sagt Krishna. Bei den Rasas ist es so, dass jede Rasa die Geschmäcker von dem Rasa beinhaltet, der vor seiner Stufe lag. Also, das heißt, Prahlad Maharaj ist im Shantaras, das heißt im neutralen Rasa, wie er sagt. Ich sitze hier, sagt Prahlad Maharaj, und meditiere nur. Aber Hanuman macht Service. Was ist denn der Rasa von Hanuman dann damit? Das ja das. Dienertum. Ne? Gut. Und die Pandavas sind im Sakyarat. Sie sind Freunde Krishna. Wie Arjuna sagt in der Bhagavad Gita, mein lieber Krishna, bitte verzeih, wenn ich manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, als wir gemeinsam auf dem Bett uns ausruhten und miteinander sprachen. Und ich zu dir sagte, oh Freund, heute bist du sehr wahrheitsliebend. Da hat Krishna gerade wieder so was gesagt, was auch zweideutig verstanden werden kann. Dann gibt es die Devotis im Vatsalya-Ras, wie Devaki, Rohini und zum Teil ist Balaram auch im Vatsalya-Ras, im elterlichen Rat. Wusstet ihr schon? Balaram ist nämlich der ältere Bruder und der ältere kümmert sich immer wie so ein Elternteil um den jüngeren. Kennen Sie das vielleicht auch? Haben Sie mal so einen jungen Bruder gehabt? Da sieht man immer, also isst du denn genug und machst du das alles richtig? Also man isst und zieh dich doch mal an, jedes Herz jetzt mal. Nicht? Und so ist das ein bisschen elterlich. Und auch Sakya-Ras. Und der höchste Ras ist in den Königen von Dwaraka. Die sind im Madhurya-Ras mit einer, aber von der Perspektive des Aishwaryas. Und dann die Gopis von Vrindavan. Die sind am allerhöchsten, in den allerhöchsten Ras. Denn sie sind im Madhurya-Ras, aber in einer anderen Stimmung. Die Svakia sagt man und die anderen sind Parakriya. So, jeder dieser Devoti, sagt jetzt Krishna, und darauf kommt es an, hat die Vollkommenheit erreicht, aber sie alle akzeptieren, dass Srimati Radharani und die Gopis auf der höchsten Stufe sind. Zur gleichen Zeit sind aber alle Devotis völlig zufrieden mit ihrer eigenen Vollkommenheit. Die sehen sich nicht nach einer anderen Vollkommenheit. Sehr wichtig zu sagen, wir im Westen wollen immer das Höchste, aber wir sollten das Natürlichste wollen. Das ist besser. Daraufhin sagte Narada Muni, sagte Krishna zu Narada Muni, also du hast mir eine Segnung, du hast mich eine Segnung, um eine Segnung gefragt, die eigentlich komisch ist. Du hast gesagt, man soll nicht genug kriegen von meiner Mercy, mein Bhakti-Yoga und der Liebe zu mir. Das ist schon so und so klar. Das ist schon so und so. Frag mich jetzt bitte um eine andere Segnung. wollte ich die Segnung fragen. Die ist nämlich wichtig für euch. Für uns. Narada Muni fing daraufhin noch einmal kurz in Ekstase zu tanzen. Das ist wahrscheinlich das letzte Mal in unserer Geschichte. Und dann besänftigt er sich und sagt, ich muss euch das so vorlesen, wie es, ich habe es hier mir niedergeschrieben. O Schwan! Jai Gopal, das musst du jetzt hören, nicht schwätzen zwischendurch. O Schwan, der du im Teich der Liebe der Vrajavasis schwimmst. Liebe der Vrajavasis ist wie ein Teich und Krishna wie ein Schwan da drauf. Gebe mir diese eine Segnung. Ich möchte jetzt über das ganze Universum hinwandern und von deinem süßen Namen schenken, die aus deinen Lilas gekommen sind, die du in Gokula ausgeführt hast. Yashodana, wie wir auch singen, wenn wir die Vorlesung anfangen. Yashodana Madhava Kunya Bihari Gopijana Vallava Viva Dadadi. Solche Lieder will Narada Muni singen, die mit dem Namen von Krishna in Vrindavan verbunden ist. Wenn jeder ganz ernsthaft Wertschätzung empfindet für dein Vrindavan-Lila, oder wenn er Wertschätzung für deinen Namen findet, die verbunden sind mit deinen Devotees und Spielen in Vrindavan, dann möchte ich dich bitten, dass du sie segnest, sodass sie ungetrübte Hingabe erlangen zu dir, ganz gleich, was ihre materiellen oder spirituellen Qualifikationen oder Disqualifikationen sind. Bitte gebe mir diesen Wunsch. Also Narada Muni sagt, jeder, der sich an Krishna wendet, mit in dem Verständnis, dass Krishna ein, der Bewohner von Vrindavan ist, dass er die Vrindavan-Devotees am liebsten mag, der und der dabei den heiligen Namen chantet, soll Liebe zu Krishna entwickeln, wie die Vrindavan-Bewohner. Bitte gib mir diese Segnung. Dass du, mit anderen Worten, Narada Muni bittet darum, dass jeder in der materiellen Welt, der sich an Krishna wendet und seine Barmherzigkeit haben möchte, von Krishna die Barmherzigkeit bekommt. Krishna tut darauf seine Hände nach oben halten und sagt, so soll es sein, so soll es sein. Daraufhin sagt Rohini, das Prasadam wartet, wie in einem Tempel. Krishna und Balaram setzen sich mit Narada Muni nieder, essen Prasadam. Satyabhama und Rukmini fächeln ihnen Luft zu. Nach dem Prasad opfert, also ehrt Krishna Narada Muni, indem er ihn mit Sandelholzsalbe bestreicht, ihm eine Girlande gibt und wunderschöne Geschenke. Wir sind jetzt fast am Ende. Narada Muni, wir schaffen es. Narada Muni gibt also sein Leben hin, darauf hin, indem er sich vor Krishna verneigt und mit seinem Herz, das voller Ekstase überläuft, nachdem er diese Reise gemacht hat, kehrt er zurück nach Prayag. Was war denn in Prayag? Da waren die Brahmana und diese Versammlung von den Devotees, die dort ihr Bad genommen hatten, und da war aber, da fing seine Reise an. Und er kehrt also zu dieser Versammlung zurück. Und die Versammlung ist noch immer da. Das muss also eine spirituelle Zeitreise gewesen sein. Und er erklärt der Versammlung alle Einzelheiten der Brihad Bhagavatamrita, so wie er es eben gerade gehört hatte. Nachdem die Weisen das gehört haben, entsagten sie allen spirituellen Übungen und allen anderen und begannen Lord Madan Gopal nach Narada Munis Unterweisung zu verehren. Also zu hören über die Vrindavan-Spiele von Krishna und die heiligen Namen zu chanten immer wieder und immer wieder. Merkt da. Dann guckt Parikshit Maharaj Uttara an und sagt, liebe Mutter, auch du solltest immer Gopa Kishore verehren. Du solltest in dir eine Haltung entwickeln, sodass du dich als Diener der Gopis sehen kannst. Und solltest ihnen folgen indem du ihrem Beispiel folgst. Das kann man nur entwickeln, diese hohe Stufe des Krishna-Bewusstseins, indem man ständig Namen Sanketan macht. Deswegen möchte ich euch unbedingt ermutigen, wir haben hier ein paar sehr tolle Namen Sanketanis. Sie haben Nanda kann so schön singen, Kalunashana ist ein Juwel unter den Sängern. Aber wir sollten unbedingt auch eine Namen Sanketan-Band gründen mit Rogerio und der guten Kartenspielerin Miriam und Chitra. Ne, wir sollten, und Madhuri sollte noch ein paar Lieder lernen dazu und so weiter. Namen Sanketan, das ist es einfach. Ja, das muss man sich auf die Placke schreiben. Ne? Geht noch ein bisschen weiter. Also es kommt jetzt doch auf Namen Sanketan. Merkt ihr, wie die großen Goswami-Schriften wirklich immer auf Chant der heiligen Namen rausgehen? Ne? Merkt man wirklich. Und dann sagt sie, meine liebe Mutter, Gopa Kishore ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes und er genießt seine ursprünglichen Spiele in Vrindavan. Alle Inkarnationen gehen von Krishna aus. Das habe ich gelernt, indem ich das Srimad Bhagavatam von Shukadev Goswami gehört habe. Ich kann jetzt die Herrlichkeiten der Gopis nicht mehr weiter beschreiben. Wenn ich versuchen sollte, zu beschreiben, wie fantastisch die Gopis sind, dann wäre das so, als wollte ein Moskito versuchen, den Berg Sumero zu verschlucken. Es geht nicht. Und dann sagt er, dem räumt er einen Zweifel aus. Er sagt, Shukadev Goswami, als er das Srimad Bhagavatam gesprochen hat, hat nicht über die Namen der Gopis gesprochen. Denn wenn er nur einen Namen erwähnt hätte, ganz zu schweigen, denn diesen einen Namen, Radharani, dann wäre er in Ekstase zusammengebrochen, hätte nur noch getanzt für den Rest der 7 Tage und Parikshit wäre nicht erleuchtet gewesen. Weil dieses Geheimnis von Krishna, Liebe zu Krishna, ist so berauschend. Ja. Und dann sagt er, mit der Hilfe dieser Erzählung kann jeder Krishna verstehen und verstehen wie Krishna, dass der Inbegriff allen Mitgefühls ist. Wie Krishna sich um seine Devotis in dieser Welt kümmert. Und zu jedem Einzelnen, ob nun dem Brahmana im Prayag oder Prahlad, erscheint und für sie sorgt. Ja. Dann kommt die Schlussfolgerung. Sanatana Goswami schreibt noch ein Vers und sagt, jeder, der Zuflucht bei dieser Erzählung des Srimad Brihad Bhagavatamrita sucht, mit Vertrauen, wird sehr schnell reine Liebe für Lord Shri Krishna erlangen. Jeder, der da Zuflucht gibt. So, ich hoffe, dass ihr alles kosten konntet und widerspruchslos aufnehmen konntet, denn dann werdet ihr mit Sicherheit Liebe zu Shri Krishna entwickeln. Ach, ja. Eine andere, ich möchte, bevor ich hier ende, also wir sind genau auf die Minute, das ist wirklich noch zwei kleine Unterweisungen aus diesem Brihad Bhagavatamrita herausschälen. Wir alle haben eine Identität in dem Krishna-Lila. Diese Identität wartet auf uns, dass wir wieder in sie hineingehen. Es ist eine ewige Identität, mit anderen Worten, die im Augenblick noch nicht manifestiert ist, aber sie wartet auf uns. Um diese Identität, um dort hereinzukommen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir es lernen, nicht Vaishnavas zu kritisieren. Seht mal, das wird so klar in dieser Erzählung, wie all diese Devotees Vaishnavas immer wieder verherrlicht haben. Ist euch das aufgefallen, wie völlig frei von Missgunst gegenüber Vaishnavas diese Geschichte ist? Bloß nicht Vaishnavas kommen. kritisieren. Krishna, also Lord Chaitanya sagt, jeder Vaishnava ist für ihn mehr wert als der ganze Reichtum in allen Universen. Wir sollten sehr froh sein. Oh, hier ist ein Vaishnava von Krishna, ein Devotee von Krishna. Ob er nun am Anfang steht, ob er noch ein bisschen Kama Mishra Bhakti ist oder ein bisschen Jnana Mishra, egal, wenn er sein Herz auf Krishna gerichtet hat und so weiter. Der nächste Punkt, der sehr, sehr klar wird, wenn man diese die großen Devotees anschaut, ist, die haben immer Gemeinschaft mit Krishna in Form seines heiligen Namens. Ich möchte euch auch inspirieren aus dieser Geschichte heraus, dass ihr in einer demütigen Haltung, das ist ganz wichtig, den heiligen Namen des Herrn chantet und kultiviert in eurem Leben. Wie wir gestern gesagt hatten mit der kleinen Geschichte, selbst dieser Putzer hatte eine Chance, weil er gechantet hatte und hat die Mercy auf diese Weise gekriegt. Krishna ist so berührt von jemandem, der die heiligen Namen ernsthaft und aufrichtig chantet. Das ist eine super Möglichkeit, wie soll ich mich ausdrücken, an Krishnas Barmherzigkeit heranzukommen. Ja. Jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Wasser. Jetzt bin ich fertig. Ich muss euch sagen, ich danke euch auch ganz herzlich, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Ich habe bestimmt manche Dinge nicht so gut erklärt. Aber ihr habt es mir wirklich sehr, sehr einfach gemacht, weil ich spürte, dass zum Teil eine sehr, sehr aufnahmebegierige Stimmung da war und eine große Bereitschaft, diese transzentalen Themen zu hören. Ich möchte jetzt noch ein paar Ansagen machen. Vielleicht kannst du ganz kurz Krishna Chandra auch noch holen. Ich wünsche euch sehr viel Liebe zu Krishna, dass ihr ordentlich loslegen könnt in eurem Service für Krishna, und möchte die Gelegenheit ergreifen, ganz kurz noch eine Ankündigung zu machen in Goloka Dham Sache. Wir wollen vor dem Sankirtan Festival,